Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert.
Du bist wie deine Mutter.
Das ist so ein Satz, den hören die meisten von uns nicht gerne. Dabei ist er oft gar nicht abwertend gemeint. Aber wir kriegen trotzdem einen kleinen bis größeren Schreck. Hilfe, ich werde wie meine Eltern. Das Thema bei Ab 21. Nicole Zepter hat genau über dieses Thema ihr Buch geschrieben, Der Tag, an dem ich meine Mutter wurde. Sie erzählt darüber, was diese Erkenntnis mit ihr gemacht hat und wie sie sich von verhassten Verhaltensweisen, die sie von ihrer Mutter übernommen hat, befreit hat. Paartherapeut Erik Hegmann dröselt euch auseinander, wie viel Beziehung eurer Eltern in euren Beziehungen steckt. Und Lukas erzählt, warum er die politische Haltung seines Elternhauses erst komplett abgelehnt hat, um sie am Ende dann doch zu lieben. All das jetzt im Podcast. Viel Spaß beim Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Hilfe! Ich werde wie meine Eltern. Nicole Zepter hat genau das auch an sich festgestellt und darüber das Buch geschrieben, Der Tag, an dem ich meine Mutter wurde. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Habe sie gefragt, wann ist dir eigentlich aufgefallen, du bist wie deine Mutter?
Das war innerhalb einer Beziehung, in der Beziehung zu dem Vater meines Kindes. Da gab es zwischendurch immer mal wieder so Ungereimtheiten, Konflikte und in diesen Konflikten habe ich mich klein gemacht und das kannte ich von mir eigentlich nicht, aber ganz klar von meiner Mutter, wie sie sich meinem Stiefvater gegenüber verhalten hat.
Kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Fällt dir eine Situation ein, wo du gedacht hast, Alter, ich bin wirklich wie meine Mutter?
Ja, ich glaube, das kam eher schleichend. Das ist ein schleichender Prozess, dass man sich immer wieder dabei erwischt zu denken, Mist, wieso habe ich jetzt nicht das gesagt, was ich denke, nicht mal in einem Streit, sondern einfach innerhalb einer Beziehung, in einer Partnerschaft kommt es ja ab und zu solchen Sachen. Und das summiert sich dann und irgendwann hatten wir so viel Streit, dass wir wussten, wir würden uns trennen. Mhm. Und dann kam eben noch ein anderer Aspekt dazu, dass ich während der Trennung dachte, ich möchte den Mann nie wiedersehen. Und das war so sagen vielleicht auch viele Männer wie Frauen, dass man den Partner nie wiedersehen möchte. Doch in meinem Fall, ich bin ohne leiblichen Vater aufgewachsen, weil meine Mutter eben meinen Vater nie wiedersehen wollte, habe ich mich extrem erschrocken und dachte in dem Moment, ach du meine Güte, jetzt reagiere ich genauso wie meine Mutter und das möchte ich um Gottes Willen nicht. Es war eben diese emotionale Reaktion, in dem Moment zu denken, ach, es wäre so einfach, wenn ich ihn Cut machen könnte und die Beziehung wirklich beende. Und es war dann eben der Moment, in dem ich realisierte, warum tue ich das eigentlich? Wie bin ich in die Situation hineingeraten? Und warum verhalte ich mich so? Und es war mir relativ schnell klar, dass ich das nicht möchte. Es geht ja auch heute gar nicht mehr, zum Glück. Mhm. Und dann haben wir trotz einer anfänglich schwierigen Phase, mittlerweile kriegen wir es super hin, dass wir eben eine Patchwork-Familie sind.
Okay.
Aber in dem Moment war es ein Schock.
Ja, das glaube ich dir.
Ja,
das ist ja auch keine kleine Entscheidung oder so, ne? So, wenn man quasi versucht, seinen Ex-Partner, mit dem man jahrelang zusammen war, komplett aus seinem Leben zu streichen. Das ist ja schon auch eine krasse Entscheidung. Wenn man dann merkt, dass die gar nicht selbstbestimmt ist, sondern eigentlich im Grunde sowas wie vererbt, das ist schon, dass man da fremdbestimmt ist, das ist schon echt erschreckend, auf jeden Fall.
Ja, fremdbestimmt ist vielleicht nicht ganz richtig, man ist eher unbewusst. Also man ist sich selbst gegenüber unbewusst, wie man geprägt wurde. Und das sind wir, glaube ich, in den meisten Fällen, bis es zu einem Moment kommt, in dem man reflektieren muss.
Und da muss
man was tun.
Kann
eine Trennung
sein, ja.
Genau, oder eine Krankheit oder was auch immer. Das sind ja häufig die Momente, in denen man sich fragt, wie bin ich da eigentlich hineingeraten?
Jetzt hast du gesagt, dein leiblicher Vater war in deiner Kindheit nicht präsent, weil deine Mama sich von ihm getrennt hat und dann war er weg quasi. Wie konnte denn dann diese Beziehung zwischen deinen Eltern dich als Kind beeinflussen? Also die ja dann gar nicht mehr vorhanden war, die Beziehung im Grunde.
Mich hat nicht die Beziehung beeinflusst, sondern das... die Auswahl der Männer, eben mein Stiefvater und mein leiblicher Vater, meiner Mutter und die Partnerschaft, die ich zwischen meiner Mutter und meinem Stiefvater während meines Aufwachsens mitbekommen habe, von dem ich ja annahm, er sei mein Vater. Und diese Dynamik in der Beziehung meiner Eltern war eben der ähnlich der Beziehung, von der ich gerade erzählt habe, dass meine Mutter sich in Konflikten zurückgenommen hat, dass sie ihre Bedürfnisse nicht formulieren konnte und ich immer dachte, Mensch, Mama, lass dich doch scheiden, wenn das bei euch nicht so gut funktioniert. Ja, und das war aber lange nicht Thema. Und das hat mich eben geprägt, ne? dass die Rolle der Mutter gibt ja einer Frau ganz klar zum ersten Mal so ein Gefühl von Identität. Und das Bild, was mir meine Mutter von einer Frau mitgegeben hat, war so, was ich relativ schnell als junges Mädchen nicht mochte. Was ich aber lange nicht verstanden habe, ist, dass eben auch diese Opposition, die man dann zu der Mutter oder vielleicht auch zum Vater einnimmt, dass das eben auch eine Bindung ist. Das war mir nicht bewusst.
Warum hast du dich denn nicht in die Rolle von deinem Stiefvater quasi gestürzt oder hast die übernommen?
Ich glaube, das hängt ganz eng damit zusammen, dass man eben so ein Identitätsbild von der Mutter bekommt. Man sucht sich ja als Frau auch ein Frauenbild, also, dass man sich abguckt. Und von ihr hatte ich eben gelernt, mich eher zurückzunehmen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das in vorherigen Beziehungen nicht gemacht habe und auch im Beruflichen da freier war, weil eben meine Mutter mir das eben auch nicht vorgelebt hat.
Jetzt gibt es ja den Begriff Matrophobie. Also die Angst zu werden wie seine Mutter. Witzigerweise gibt es den nicht für Väter. Aber warum haben wir eigentlich nur Angst zu werden wie unsere Mutter?
Ich finde es gemein, auch dass es diesen Begriff gibt, weil das auch eine unfaire Verteilung der Rollenklischees aufzeigt. Es ist natürlich so, dass meine Generation, ich bin jetzt 42, mit Müttern groß geworden ist, die oftmals noch nicht so emanzipiert waren, wie es eben heute der Fall ist und die auch nicht die Fähigkeit hatten, in der Kommunikation so offen zu sein, wie wir es heute mit unseren Kindern sind. Das heißt, sie waren oft nicht Vorbild für uns Töchter, sondern haben sich eben zurückgenommen, haben für die Familie zurückgesteckt und so weiter und so weiter. Und wir sollten aber in den 80er, 90er Jahren Karriere machen, emanzipiert sein. Und lustigerweise kam dieser Wunsch ja auch oft von den Müttern.
Hm. Ja, weil sie es besser machen wollten bei ihren Kindern als bei sich selbst.
Genau, genau. Und dann sucht man aber ja als Tochter dennoch eine Identifikation in der Mutter und sieht aber immer eine Enttäuschung. Sieht, ach guck mal, aber sie macht es nicht. Aber sie, ja, das, was die Mutter von uns oder die Mütter von uns eingefordert haben, das konnten die selbst nicht leben. Und das hat, glaube ich, bei vielen auch dazu geführt, dass es eine Enttäuschung produziert hat. Und darüber hinaus eben gesellschaftlich, was ich eingangs gesagt habe, ist einfach eine unfaire Rollenverteilung. Die Mutter ist ja immer an allem schuld. Das war sie auch lange in der Forschung. Das ist eben auch, wenn man über Eltern gesprochen hat, das sieht man auch in der Recherche, wenn man 70er bis in die 80er, sogar noch fast 90er Jahre Literatur durchwälzt, dass wenn über Eltern gesprochen wurde, oftmals die Mutter gemeint war, weil eben der Vater auch lange abwesend war. Also dass sich eben genau beide Partner heute so sehr um die Kinder kümmern, ist ja auch relativ neu. Also es gibt ja auch noch nicht lange Elternzeit.
Wie hat denn die Beziehung deiner Eltern, beziehungsweise die Beziehungen, die deine Mutter geführt hat, wie hat das denn deinen Frauen und auch deinen Männer und auch dein Beziehungsbild geprägt?
Im Kern leider negativ. Ich hab mich immer gewundert, wenn ich kein Scheidungskind getroffen habe. Oder ich bin dann irgendwann auch Scheidungskind gewesen. Meine Eltern haben sich dann getrennt, als ich 18 war. Und ich fand die Dynamik zwischen den beiden war sehr anstrengend und habe das leider unbewusst wie auch bewusst übernommen und habe auch in Beziehung mal relativ schnell versucht, meine Augenhöhe und meine Gleichberechtigung klar zu machen. Was natürlich auch einen Druck ausgelöst hat gegenüber den Männern und konnte eben nicht unbedarft in Partnerschaften hineingehen. Ich bin heute viel gelassener, gerade auch nach dem Buch, was ich geschrieben habe, weil ich eben die Perspektive meiner Mutter eingenommen habe. Und wenn man einmal in den Schuhen seiner Mutter steckte und gesehen hat, was sie kämpfen musste, was die zurückgesteckt hat und wie sie sich entwickelt hat unter ihren Eltern, macht sie verwundbar und macht fast demütig, ne? dass man einfach auch einen gewissen Respekt hat vor der Leistung der Frau.
Und meinst du, dass dieses Problem, was du mit deiner Mutter hattest und der Art, wie sie Beziehungen geführt hat, dass das so für dich so problematisch war und auch lange Jahre so problematisch war, im Grunde erst abgeschlossen mit dem Buch abgeschlossen, das ganze Problem. Meinst du, dass das generell so ein Ding ist, dass die Beziehung zwischen Tochter und Mutter schwieriger ist als zum Beispiel die Beziehung zwischen Sohn und Mutter oder die Beziehung zwischen Tochter und Vater? Ist das so ein generelles Ding?
Na, schwierig ist sie, glaube ich, in bestimmten Generationen. Dazu zähle ich auch meine, eben aufgrund der Sache, dass wir unsere Mütter oft nicht als Vorbild sehen konnten. Und dass es eine engere Beziehung ist zwischen Töchtern und Müttern, das ist tatsächlich nachgewiesen von Studien, weil Mütter und Töchter einfach kommunikativer sind, mehr miteinander reden, sich mehr austauschen, dadurch eine engere Beziehung bekommen. Das wissen wir auch aus Partnerschaften, je enger die Beziehung ist, desto mehr Konflikte können auch entstehen. Mhm. Und da ist eben die Fähigkeit wichtig, offen miteinander zu reden und auch die Kompetenz zu haben, Konflikte austragen zu können.
Und bist du jetzt fein mit deiner Mutter und dir?
Ja, das bin ich.
Das ist so schön zu hören.
Ja. Ja, und ich höre auch oft von Freundinnen, die immer noch in Konflikten sind oder sich aufregen und vielleicht selbst auch noch nicht Mütter sind und dann nicht verstehen, was man eben als Mutter auch leisten muss. Ich mache, Mensch, seid doch nett zueinander.
Aber seid doch nett zueinander. Und gerade jetzt vor Weihnachten.
Gerade jetzt vor Weihnachten, ganz genau. Ja, oder diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Ne? Dass man einfach die Chance hat, guck doch mal, wie es ist, sie zu sein. Und bei Müttern aber genauso.
Nicole Zepter hat das Buch geschrieben, der Tag, in dem ich meine Mutter wurde. Ihre Art zu verarbeiten, was er in sich selbst festgestellt hat. Ich bin in einigen Punkten wirklich so wie Mama.
Deutschlandfunk Nova.
Na? Scheidungskind und deswegen kannst du keine langen Beziehungen führen? Oder Eltern, die schon seit 40 Jahren glücklich verheiratet sind und deswegen hast du nur Langzeitbeziehungen? Hilfe, ich werde wie meine Eltern. Mein Thema heute war ab 21 und das gilt nicht nur für Verhaltensweisen / Charakterzüge, die einen selbst betreffen. Das gilt natürlich auch für unsere Beziehungen. Aber wie beeinflussen die Beziehungen unserer Eltern unsere eigenen? Darüber habe ich geredet mit Paartherapeut Erik Hegmann aus Hamburg. Ich habe ihn gefragt, wie stark prägt unsere Beziehung das, was uns unsere Eltern vorgelebt haben?
Sehr stark. Also man kann schon sagen, die Eltern sind schuld. Das darf man aber jetzt nicht zu böse meinen, weil auch die Eltern hatten Eltern und die haben von ihren Eltern eine ganze Menge übernommen. Aber das Beziehungsgefüge, das Muster, das uns unsere Eltern vorleben, das gibt uns ein Gefühl von Geborgenheit. Und deswegen sind wir versucht, diese Muster ja nachzuahmen. Zumindest fühlen wir uns innerhalb von diesen Mustern vertraut. Und manchmal ist es sogar gar nicht gut, diese Muster nachzumachen, weil nicht alles, was die Eltern gemacht haben, wirklich toll war. Nur als Kinder konnten wir das noch gar nicht anders wissen und beurteilen. Wir hatten noch keine Ratgeber gelesen über Kommunikationsprobleme und wie löst man einen Beziehungskonflikt, sondern wir haben einfach gesagt, das, was die da machen, das sind unsere Eltern, das stimmt, das ist richtig. Und so kommt es, dass wir das eben dann später auch selber immer wieder machen.
Wie viel kriege ich denn als Kind überhaupt davon mit, wie das Beziehungsgefüge zwischen meinen Eltern funktioniert?
Sie bekommen eine ganze Menge mit. Ein großes Beispiel ist die Konfliktbewältigung. Das heißt also, wie kommunizieren ihre Eltern? Wie gehen die damit um, wenn sie sich streiten? Wie versöhnen die sich? Wie ist diese Dynamik? Geht einer aus dem Raum und kommt erst wieder, wenn er sich beruhigt hat beispielsweise? Und das sind Dinge, die kommen ihnen als Kind sehr vertraut vor und die werden ihnen auch als Erwachsener sozusagen ja ein Stück weit wie angeboren vorkommen. Das heißt, sie werden sich auch einen Partner suchen, mit dem sie diese Dynamik wiederholen können, weil die fühlt sich für sie richtig an.
Aber wenn ich jetzt das mal direkt auf mich beziehe, funktioniert es schon mal nicht, weil meine Eltern, ich erinnere mich an eine Szene als Kind, habe ich im Wohnwagen unterm Tisch gesessen, meine Eltern haben sich über den Tisch gestritten. Das kam eigentlich recht häufig vor und die haben sich auch immer angeschrien. Also beziehungsweise meine Mutter hat geschrien, mein Vater hat erst sehr spät was gesagt und sehr kalt und sehr sachlich. So, trifft aber jetzt auf die Beziehung zu meinem Freund überhaupt nicht zu. Der kann sich gar nicht und will sich gar nicht streiten.
Also die Tatsache, dass ein Modell nicht auf eine Person funktioniert, heißt nicht, dass dieses Modell nicht stimmt. Aber ich würde jetzt gerne mal nachfragen. Also das heißt, mit Ihrem Partner, wie streiten Sie denn?
Ich streite, er geht raus irgendwann.
Okay. Und wie war
ich streite
das bei
mich
Ihren
nur
Eltern?
Mit mir selbst. Bei meinen Eltern war es so, also mein Vater ist nicht rausgegangen. Mein Vater ist sitzen geblieben und hat sich
und den
ganzen...
Und hat aber zugemacht.
Ja, er hat sich den ganzen Schnulli angehört und irgendwann was Giftiges gesagt und mehr nicht. Also ich hatte als Kind immer das Gefühl, das geht ihm ziemlich am Po vorbei, was vermutlich nicht der Fall ist. Aber es wirkte so.
Genau. Aber im Prinzip ist, ob sie jetzt rausgehen oder ob sie mauern, das ist dasselbe System. Sie stoppen die Verbindung und der Partner kommt jetzt nicht mehr ran. Und die Frage ist ja auch nicht, also es ist nicht sicher, ob sie jetzt beispielsweise das Kommunikationsverhalten ihres Vaters oder ihrer Mutter übernehmen. Sie können da hin und her springen sogar. Es kann sogar sein, dass sie dieses Verhalten so sehr gestört hat, dass sie beispielsweise mit ihrem neuen Partner, mit ihrem Partner versuchen, das Problem auf andere Weise zu lösen. Aber letztlich beeinflusst sozusagen die Kommunikation ihrer Eltern dennoch ihre Beziehung, weil sie versuchen, ein Problem zu lösen, das sie gar nicht haben, sondern das ihre Eltern hatten. Und das geht über Generationen hinweg. Ich beispielsweise bin aus einer Generation, meine Eltern waren Nachkriegsgeneration. Das heißt, deren Eltern waren zum Teil in Kriegsgefangenschaft. Die hatten kein Beziehungsleben, kein Familienleben. Und das sind Dinge, die tatsächlich über Generationen weitergetragen wurden. Das Trauma von damals ist etwas, was mich durchaus heute auch noch beeinflusst. Und das ist sehr erstaunlich und manchmal auch ein Stück weit erschreckend.
Jetzt nicht gleich Panik kriegen. Wenn du wissen willst, wie du mal alt wirst, schau dir deine Schwiegereltern an. Das sagt Paartherapeut Erik Hegmann. Ihr könnt ja jetzt noch schnell die Biege machen, wenn das, was ihr bei euren Schwiegereltern da so seht, euch zu dramatisch ist. Oder ihr hört euch jetzt einfach an, was Erik Hegmann zu sagen hat. Denn der hat natürlich die besten Tipps, wenn es darum geht, Dinge zu erkennen und sie dann zu ändern. Ich habe ihn gefragt, wenn ich jetzt in meiner Beziehung feststelle, ach du Scheiße, wir verhalten uns wirklich genauso wie unsere Eltern miteinander. Das wollten wir doch nie. Wie werde ich das wieder los?
Die Frage ist, ob sie das alles loswerden müssen. Denn gewisse Dinge machen sie ja auch zu der liebenswürdigen Person, die sie sind. Das heißt, wenn sie beispielsweise diese Überzeugung haben, sie müssen sich Liebe verdienen. Das ist so diese Überzeugung, ich bin nicht gut genug. Das wäre jemand, der immer sich Mühe gibt, der immer wieder rein investiert, auch wenn er nichts zurückbekommt. Das tut er ja, weil der Selbstwert verletzt wurde. Und das ist eine Schutzstrategie, die ist nicht unbedingt bewusst angewendet worden, sondern die hat man sich angewöhnt, weil man diese Verletzung dadurch nicht nochmal spürt. Und das geht tatsächlich über Generationen hinweg. Sie müssen da auch nicht wirklich was verändern. Häufig reicht es, wenn Sie das Muster verstehen und merken, okay, das, was mich da gerade triggert, das ist gar nicht das, was ich selber wirklich wünsche, sondern das sind Dinge, die von früher kommen, die mich wieder zurück in meine Kindheit versetzen, wo ich mich nicht wehren konnte, wo meine Eltern alles wussten. Aber heute bin ich erwachsen, heute kann ich mich hinstellen und sagen, nein, ich möchte mit dir, mit meinem Partner auf Augenhöhe diskutieren und ich möchte nicht das falsch machen, was meine Eltern schon mal falsch gemacht haben. Damit können sie etwas verändern. Die Präferenz, dass sie beispielsweise vielleicht die Person sind, die lieber sich mehr Mühe gibt oder die andere Person, die lieber dicht macht und rausgeht, das werden sie nicht ganz ändern können. Das müssen sie aber auch nicht, wenn sie schon mal verstanden haben, okay, das ist sozusagen der Anlass und jetzt mache ich was anders.
Welche Muster sind denn die, die Sie bemerken, die am häufigsten übernommen werden?
Es sind ganz häufig die Kommunikationsstrukturen. Also beispielsweise viele Eltern haben eine Zeit lang ihren Kindern gesagt, wenn du aufgeregt bist, komm zurück, wenn du dich beruhigt hast. Das ist etwas, was häufig mitgetragen wird. Da sind Menschen, die später in ihren Beziehungen dann auch tatsächlich gerne wirklich erstmal um den Block gehen, bevor sie weiter diskutieren, was aber für den Partner so wirkt, als würden die jetzt die Verbindung lösen und hätten kein Interesse mehr daran, diese Diskussion weiterzuführen. Das bringt den Partner noch mehr in Rage und treibt den anderen noch mehr aus dem Haus. Das sind Dynamiken, die, wenn man sich die genauer anguckt, häufig schon im Elternhaus ähnlich waren.
Woran liegt das, dass dieses Kommunikationsmuster gerne übernommen wird?
Weil das ein sehr typisches, weit verbreitetes ist. Ich denke mal, in anderen Ländern mit anderen Kommunikationsmustern werden es andere Kommunikationsmuster sein. Aber es gab beispielsweise in den 60er, 70er Jahren wirklich auch Erziehungsratgeber, die sowas gesagt haben, wie die Leute sollen sich beruhigen und wieder zurückkommen.
Was ich immer interessant finde, ist, dass ich immer das Gefühl habe, wenn man sagt, ja guck mal, Mama ist schuld, Papa ist schuld, ne? Dann kann man ja auch schön die Verantwortung, die man eigentlich für sein eigenes Verhalten tragen sollte, an andere abgeben, nämlich an Mama und Papa, und das auch wenn man 45 ist und 50 und 55, 60, ist das nicht ein bisschen zu einfach?
Also wenn Sie daraus eine Schuldfrage machen, dann ist das tatsächlich zu einfach. Weil die Veränderung, die müssen trotzdem ja Sie tun. Die Welt wird sich nicht verändern, wenn Sie unglücklich sind, sondern Sie müssen daran was ändern. Und das Gleiche ist, wenn Sie in einem Muster festgefahren sind, von dem Sie jetzt beispielsweise mit der Arbeit mit einem Therapeuten oder Psychologen feststellen, dieses Muster haben Sie übernommen, das ist eine Verarbeitung von vergangenen Dingen, dann heißt das noch lange nicht, dass da jemand schuld dran ist. Ihre Eltern haben auch das Beste getan, was sie tun wollten oder konnten. Die wussten es vielleicht nicht besser und die haben ja auch von ihren Eltern viele Dinge mitbekommen. Wenn sie was verändern wollen, dann ist das genau ihre Sache und da haben sie ganz recht. Es ist ihre Verantwortung und wenn sie nur unglückliche Beziehungen haben mit einem unglücklichen Muster, dann ist es ihre Verantwortung, an ihrer Partnerwahl vielleicht was zu verändern oder an ihrem Umgang mit ihrem Partner. Ihren Eltern das nachträglich vorzuwerfen, ja, können sie machen, kommen sie aber nicht weiter.
Kriege ich das alleine hin? Also wenn ich feststelle, ich stecke in irgendwelchen Beziehungsmustern meiner Eltern fest, die tun mir nicht gut, kriege ich das alleine hin, wenn ich mir überlege, wie die Beziehungsmuster aussehen, die dann zu verändern? Oder brauche ich dann tatsächlich Sie als Paartherapeuten, so ein bisschen Anstoß von außen und Distanz von außen?
Mit etwas Glück haben Sie einen Partner, mit dem Sie das alleine untersuchen können. Indem Sie selber sagen können, irgendwie, nehmen Sie die Familienfeiern, die jetzt alle auf uns zukommen. Also wir sehen jetzt, wie die Eltern unserer Partner miteinander umgehen. Und Sie werden feststellen, Ihr Partner hat von seinen Eltern bestimmte Dinge übernommen. Und umgekehrt auch. Und warum sich nicht mal austauschen darüber und zu sagen, was glaubst du eigentlich, was ich von meiner Mutter oder was ich von meinem Vater habe?
Oh Gott, da weiß ich doch schon, was da kommt. Und vor allen Dingen weiß ich dann, ich kann nicht mit meinem Mann zusammenbleiben für immer. Das weiß ich auf jeden Fall. Dieses Gespräch ist wirklich schlimm, Herr Hickmann.
Das ist ganz spannend. Natürlich ist es so, klar, wenn Sie die Eltern Ihres Partners sich ansehen, ja, dann werden Sie schon eine Ahnung davon bekommen, wie das später bei Ihnen auch sein
Nein,
wird.
Nein, sage ich ja gerade. Deswegen, ich trenne mich frühzeitig.
Nein, Sie werden erstaunt, wie sehr Sie sich vielleicht mit manchen Dingen arrangieren, die Sie heute stören und die Sie vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr stören. Denn auch da ist natürlich ja immer eine Entwicklung dabei. Also das, was Sie heute aufregt, das lässt Sie vielleicht in 5 oder in 10 Jahren völlig kalt.
Puh, ist das beruhigend. In 5 oder in 10 Jahren lässt uns das kalt, was uns jetzt aufregt in unseren Beziehungen, was wir vermutlich von unseren Eltern übernommen haben, sagt Paartherapeut Erik Hegmann aus Hamburg.
Deutschlandfunk Nova.
Wählt ihr eigentlich das Gleiche wie eure Eltern? Also ich will schon ähnlich. Hilfe, ich bin wie meine Eltern. Heute unser Thema bei Erb 21 und wer aus einer CDU-nahen Familie kommt, der wählt zu 80% wie der CDU. Unter den Grünen fällt die Quote sogar noch höher aus. Wir übernehmen also die Werte unserer Eltern, manchmal auch über Umwege. Erst grenzen wir uns ab, rebellieren gegen die Werte unserer Eltern, dann kehren wir zurück. So auch Lukas Giesen. Er kommt aus einem linksliberalen Elternhaus. Seine Oma ist in der SPD, sie prägt ihn politisch. Und es war immer klar, der Junge wird mal zu den Jusos gehen. Aber Lukas hat einfach keinen Bock, diese Erwartung zu erfüllen und geht zur CDU. Seine Form der Rebellion.
Ich konnte nicht nach links, ja, wie viele in meiner Schule das gemacht haben, ja, auf Demonstrationen gehen. Damals, ich weiß gar nicht, ob es Anti-Tihange-Schilder schon gab, aber mit der Linken zusammen sein, Antifa, konnte ich nicht. Ja, hätte ich noch Lob für bekommen. Also bin ich dann einfach in die konservative Ecke gegangen. Nicht nach rechts, das möchte ich immer betonen. Wirklich in die konservative Ecke, auch neokonservativ. Und da war ich dann in einer jugendlichen Rebellion, ja.
Ja. Diese Rebellion hat seine Eltern und besonders seine Oma ganz schön verletzt.
Mein Vater war schockiert, hat auch meine Mutter damals angerufen und gefragt, was mit mir los wäre. Und meine Oma war, glaube ich, gekränkt. Also die war wirklich gekränkt, weil sie gewusst hat, das ist ein Affront gegen sie. Und hat mir dann später ein Buch geschenkt, das war die Geschichte der CDU, es war eine Doktorarbeit und hat dann da reingeschrieben, ich sollte, damit ich wüsste, in welchem Verein ich da bin. Und Verein war abfällig gemeint, absolut. Also es hat eine Kränkung hervorgerufen, aber niemand hat versucht, mich aktiv von diesem Weg abzubringen. Alle haben gesagt, probier dich aus, du musst selber auf die Schnauze fliegen.
Lukas Kindheit ist sehr frei, aber auch so ein bisschen instabil und da hat ihn die CDU ganz einfach fasziniert, weil das da so anders ist.
Dieses Feste, dieses Stabile, dieses Starke, Das, wofür die CDU dann eben stand, dieses Konservative, das hat mich gereizt. Also das hat mich auch angesprochen. Das geht dann über die Rebellion hinaus. Also auch inhaltliche Überschneidungen mit dem, was ich wollte. Und dass ich da ganz energisch gesagt habe, ich will Stabilität, Ehe mit Mann und Frau, das ist wichtig. Ich war nie gegen die Homo-Ehe, möchte ich sagen. Aber trotzdem, das hat mich schon gereizt, ja.
Lukas bleibt also bei der CDU nicht aktiv, aber als Mitglied bis zu diesem Sommer, als ihn Horst Seehofer mit seinen rassistischen Äußerungen aus der Partei getrieben hat. Da hat Lukas quasi zu seinen Wurzeln oder auch zu seiner Sozialisation zurückgefunden. Und heute hat er sozialliberale Positionen, sehr ähnlich wie seine Eltern.
Ich habe mich gefragt, habe mit meinem Vater lange darüber geredet. Ich sage, ich möchte wieder Politik machen. Gehe ich in die SPD, gehe ich in die FDP. Beides ist möglich, denn es gibt Berührungspunkte im sozialliberalen Bereich. Beide sind in den beiden Parteien sehr gering ausgebildet. Natürlich ist die FDP in den letzten, seit 1983, eine eher neoliberale Partei geworden. Aber ich hoffe, dass ich dort Leute finde, die mit mir über einen Staat des Angebots reden, über weniger Zwang, über mehr Möglichkeiten, die verschiedene Freiheitsrechte verteidigen. Konservativ bin ich, glaube ich, in keiner Form mehr.
Lukas wollte auf keinen Fall die Werte seiner Eltern übernehmen. Seine ganze Familie samt Oma sind linksliberal. Er war kurz in der CDU aus Protest. Inzwischen ist der Protest vorbei und er lebt ähnliche Positionen wie seine Eltern. Hilfe, ich werde wie meine Eltern, hat Lukas also schon hinter sich und festgestellt, so verkehrt sind die gar nicht.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Seevetal. Ein Zwergschnauzer hat nach dem Zusammenstoß mit einem Auto rund 10 Stunden im Kühlergrill des Wagens festgesteckt. Der Rüde mit Namen Tero wurde in Seevetal in Niedersachsen vor den Augen seines Frauchens beim Gassigehen mit der Schnauze voran angefahren, an der Front des Wagens aufgespießt und dann über 20 Kilometer weiter transportiert. Die 59-jährige Autofahrerin drehte zwar nach dem Schlag des Aufpralls am Fahrzeug noch einmal um, sah Hund Tero aber nicht, weil es zum Zeitpunkt des Unfalls am Dienstagmorgen noch dunkel war. Erst am Nachmittag wurde die Frau auf den 13 Jahre alten Hund aufmerksam und hörte sein Winseln, als sie nach ihrem Feierabend in Hamburg zu ihrem Auto zurückkehrte. Wie durch ein Wunder hatte er die Fahrt nahezu unverletzt überstanden und noch so viel Kraft, dass er versuchte, die zu Hilfe gerufenen Feuerwehrleute zu beißen. Letztlich konnte der Zwergschnauzer aber seiner Besitzerin übergeben werden. Sie hatte Terror als vermisst gemeldet, nachdem sie mit angesehen hatte, wie er im Kühlergrill feststeckend in der Ferne verschwand. Die Polizei bezeichnete die Geschichte heute als, so wörtlich, tierisches Vorweihnachtswunder.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.